Vis-à-vis.
Peter Görlich, ich habe mich auch so ein bisschen umgehört bei Menschen, die mit Ihnen zu tun haben hier bei Hertha BSC. Da hat man Sachen gehört wie, den kenne ich schon länger, der ist wahnsinnig wissbegierig, der ist immer da, der ist neugierig. Ich habe gehört, ich könnte eigentlich nur schwärmen, wenn ich über diesen Menschen rede. Ich habe gehört, das ist eine Führungsperson hier im Verein, das ist ganz wichtig. Sind Sie der Top-Transfer von Hertha BSC?
Würde ich so nicht sehen. Ich bin ein Steinchen in diesem Mosaik Hertha BSC und ich bringe sicherlich eine Komponente mit hinein, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle so noch nicht vorhanden war. Es freut mich, dass ich wissbegierig und neugierig definiert werde. Das würde ich mir auch so in mein Gebetsbuch reinschreiben. Ja, das bin ich tatsächlich. Ich glaube, ich arbeite gerne mit Menschen. Ich diskutiere sehr gerne mit Menschen. Ich lerne gern. Das ist ja Wissbegierigkeit. Und ich würde mich schon tatsächlich so beschreiben, dass ich eine Führungskraft bin, die tatsächlich auch bewusst führt und es nicht einfach so laufen lässt. Das kann mal harte Entscheidungen mit sich bringen, das kann mal eine Einordnung mit sich bringen, das kann auch mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine komplett andere Bewertung eines Sachverhaltes oder eines Gegenstandes sein. Und so würde ich mich da bezeichnen und freue mich, wenn die Leute mich so wahrnehmen, weil das war auch so ein bisschen das Ziel, einfach einen neuen Wind reinzubringen und an der einen oder anderen Stelle neu zu denken, weil neue Perspektiven braucht die Hertha und Gelerntes reicht halt einfach nicht bis zum Lebensende.
Es gibt ja im Fußball immer gern diese Tabellen, wann über so und so viele Spiele, über den Zeitraum geguckt. Ich weiß, Sie sind wahrscheinlich nicht für die Aufstellung zuständig und geben auch keine taktischen Anweisungen. Aber es ist ja doch interessant. Am 1. September haben Sie angefangen. Bis dahin 5 Pflichtspiele für Hertha BSC mit einem Sieg. Jetzt gucken wir auf die Görlich-Tabelle. 13 Spiele, 10 Siege. Sie haben viel über Leistung gesprochen, Leistungskultur, Leistungsbereitschaft. Deshalb die ernst gemeinte Frage, was können Sie da mit diesem Hinterfragen, mit diesem Einwirken für eine Rolle spielen, auch auf das Sportliche jetzt betrachtet?
Also wenn man auf diese Hertha-Tabelle schaut, ja,
ist nämlich in keine der Zeit mit Peter Görlich, ja.
Das ist keine Tabelle, die einem gehört oder einem zugeschrieben wird, ist es natürlich nicht so zu greifen, dass man sagt, das oder das. Wir müssen aber einfach verstehen, dass in gewissen Phasen weiche Faktoren zu harten Faktoren werden. Das wäre zum Beispiel intensiv zu sprechen, sich Menschen anzunähern, in einen Kontext einzuordnen, aber auch mit ganz klaren Zielen und Vorgaben zu agieren. Und harte Faktoren vielleicht auch ein bisschen weicher werden. Man verändert Perspektiven, man verändert Schwerpunkte in einem solchen Thema oder in einem solchen Zeitraum. Ich würde es so beschreiben, wenn man führt, muss man tief eintauchen, muss sich einlassen auf Menschen, muss gucken, wo kann ich vielleicht, und ich bin nur Unterstützer, ich bin nur derjenige, der Rahmenbedingungen schafft und an der einen oder anderen Stelle auch eine psychologische Sicherheit gibt. Als ich hierher gekommen bin, hatten wir die von Ihnen beschriebene Phase, die jetzt nicht unbedingt positiv geprägt war. Also gehen wir ein bisschen positiver an dieses Thema ran, formulieren an der einen oder anderen Stelle um, sind nicht von einem Weg von, sondern in einem klassischen Hinzu. Und plötzlich verändern sich Dinge. Und wenn dann die richtigen taktischen Anweisungen, die Prinzipien plötzlich greifen, kommt auch mal eine solche Serie zustande, die uns gut getan hat, weil wir jetzt eine gewisse Normalität wieder haben und auf der können wir aufbauen, aber straffen.
Wir wollen Sie gerne ein bisschen näher kennenlernen. Dr. Peter Görlich, 58 Jahre alt, geboren in Zuzenhausen. Sie waren Torwart beim Amateurclub, dem SV Schwetzingen. Das klingt alles sehr beschaulich. Ist Ihre Heimat in Baden-Württemberg, da wo Sie groß geworden sind, auch so?
Ah, für uns war das ein Hotspot, ne?
Das muss man auch Schwetzingen mal sagen. Oder Zuzenhausen?
Zuzenhausen schon mal. Zuzenhausen, das kann man ja mal einordnen, ne? Das sind knapp über 2000 Einwohner. Meine Familie mütterlicherseits kommt daher. Ja, da bin ich sozialisiert. Ich bin in Sinsheim in die Schule gegangen. Große Kreisstadt, also 10.000 Einwohner, ne? Das mag vielleicht beschaulich sein, aber wenn Sie in so einem jugendlichen Kosmos sind, ist das schon ein Hotspot und wir sind halt nach Heidelberg gefahren, da hat es 100.000 Einwohner und da sind wir natürlich auch durch die Straßen und Gassen gezogen, überhaupt keine Frage.
Wenn man diesen Werdegang durchguckt, Ihre Biografie, das ist ja beeindruckend, das füllt ja Minuten alleine, wie vielseitig Sie da aufgestellt sind. Ich will es mal kurz anreißen, Studium der Sportwissenschaft, Sporttraumatologie, Leistungsphysiologie, Erziehungswissenschaften, dazu Business Administration, leitende Positionen im Gesundheitswesen, Geschäftsführer in Kliniken und dann im Profifußball, dazu kommen wir gleich nochmal. Was war der Antrieb, was hatten Sie so vor Augen, diese ja sehr vielseitigen Bereiche abzuarbeiten, da einzutauchen?
Wie es häufig so ist, so ein bisschen zufällig. Ne? Ich war jetzt nicht unbedingt der fleißigste Schüler und habe jetzt kein Abitur gemacht, welches mir erlaubt hätte, Medizin zu studieren, was immer mal so eine Idee war. Und dann, da ich gerne Sport gemacht habe und einigermaßen sportlich war, habe ich eben in Heidelberg Sportwissenschaft studiert. Das war ein Magisterstudium, deshalb kamen die anderen Fächer dazu. Das fand ich auch überragend, weil es ein sehr generalistisches Studium war. Es war sehr ausgerichtet natürlich auf Leistungssport, aber auch auf rehabilitative Themen. Und was machst du mit so einem Studium am Ende des Tages? Ich stand auf einer Trainingsfläche und habe mit Menschen trainiert. Das war für mich zum damaligen Zeitpunkt auch okay, aber ich habe relativ schnell gemerkt, das reicht mir nicht aus. Da werde ich nicht mein ganzes Leben lang agieren. Und so ging es dann eben im Gesundheitswesen einen Ticken weiter. Und ja, und dann kam ja irgendwann auch mal ein Change, weil ich für einen großen Mäzen gearbeitet habe, zuerst im Gesundheitswesen, der halt auch eine Leidenschaft für Fußball hatte. Und da ich während des Studiums eine A-Lizenz gemacht habe, selber dritte Liga gekickt habe, mein Studium damit finanziert habe. Ich hatte immer einen Bezug zum Sport, auch immer einen Bezug zum Fußball, was mir einfach auch wichtig war, weil ich einfach Sport ein derart verbindendes und spannendes Element in unserer Gesellschaft finde, dass ich da immer schon einen Wert drauf gelegt habe. Und dann gab es halt Zufälle, dass ich dann plötzlich beim Bundesligisten aufgeschlagen bin.
Bei der TSG Hoffenheim, einst auch ein Dorfverein, bei dem Dietmar Hopp, Sie haben den Mäzen angesprochen, Milliardär mit SAP geworden, einst Fußball gespielt hat. Als Stürmer war er da in der Jugend und dann hat er beschlossen, diesen Verein machen wir mal richtig groß. Sie waren zwischen 2014 und 2021 dort Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim. Das waren, wenn man raufguckt, sportlich die erfolgreichsten Jahre in der Bundesliga. Wie haben Sie diese Zeit empfunden, auch unter diesem ja oft kritisch gesehenen Mäzen Dietmar Hopp?
Kritisch gesehen, aber einfach ein guter Kerl. Ne? Also der hat ja nicht angefangen, hat einen Profiverein gebaut, sondern der hat erstmal den jugendlichen Fußballern und dann später Fußballerinnen eine Heimat gegeben. Und dann hat er irgendwann festgestellt, wir werden so gut in der Jugend und ballern da alles weg, was in irgendeiner Art und Weise kommt. Wir müssen so ein bisschen fortsetzen. Und dann ging es natürlich auch in den Herrenbereich hinein. Und da haben die ja eine wunderbare Geschichte hingelegt mit unglaublichen Investitionen, die sich ein normaler Verein in der Art und Weise gar nicht hätte leisten können. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und ich konnte dort tatsächlich sehr strategisch vorangehen. Wir hatten die Möglichkeit, sehr frei zu handeln. Ansonsten installierst du nicht den jüngsten Trainer in der Bundesliga mit Julian Nagelsmann. Das war eine tolle Zeit. Ich wollte die nicht missen, aber sie ist auch vorbei.
Dann 4 Jahre später etwa kam der Ruf von Hertha BSC. Und Sie haben mit 58 Jahren gesagt, neue Stadt, neuer Verein. Was hat Sie da konkret gereizt? Was hat Sie bewogen?
Im Prinzip meine gedanklichen Überlegungen, als ich in Hoffenheim rausgegangen bin, dass ich gesagt habe, ich möchte A, eine Großstadt haben als Verein, wie wirkt das, was passiert da? Ich möchte ein mitgliedergeführtes Konstrukt haben und ich möchte jemanden haben, der durchaus noch gestaltbar ist. Und die drei Attribute haben auf die Hertha durchaus gepasst und ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Präsidium, mit den Aufsichtsräten. Ich glaube, wir hatten auch in den Gesprächen immer für uns so eine, für beide Seiten so eine Exit-Strategie dabei, wenn es dann doch nicht passt. Und wir haben uns da in sehr kurzer Zeit sehr intensiv angenähert und haben eben einen gemeinsamen Nenner gefunden, der einfach heißt, Hertha auf ein solides Fundament zu stellen und Hertha dementsprechend zu entwickeln, so wie es Hertha auch verdient.
Bei jeder Entwicklung stellt sich auch irgendwann die Frage Geld oder Liebe. Ich würde das jetzt mal gerne am Beispiel von Kenneth Eichhorn besprechen. 16 Jahre jung, Stammspieler in der Männermannschaft. Es heißt ja, halb Europa, alle Topclubs seien hinter ihm her. Da ist dann natürlich auch immer so eine Frage, probiert man da eine Ablöse zu generieren oder probiert man den jungen Mann zu überzeugen, mit Hertha BSC weiter zu wachsen?
Erstmal ist es die Liebe, aber Liebe hat immer eine Konsequenz. Ich habe Verantwortung für jemanden. Und wir haben eine große Verantwortung für Kenny Eichhorn. Wir wissen, was das für ein wunderbarer Spieler ist und wie der als 16-Jähriger im Pokal gegen Kaiserslautern oder auch die Woche vorher in Kiel agiert. Wir sind dieser Familie und dem Jungen einfach verantwortlich, dass wir sehr ordentlich und zukunftsgerichtet mit ihm umgehen. Deshalb lohnt es sich, jede Sekunde und jede Stunde für die Hertha da einzusetzen und mit so tollen Menschen zu arbeiten. Und wir haben ja diese Talente nicht nur auf dem Spielfeld, wir haben sie ja auch außerhalb des Spielfelds. Und wenn wir als Organisation wachsen wollen, müssen wir auch die mitnehmen. Und auch da kümmern wir uns genauso verantwortungsvoll wie um unsere Juwelen.
Das RBB24 Inforadio vis-à-vis heute mit Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich. Wir sind im Dezember. Wo steht Hertha BSC sportlich Ende Mai?
Also ich glaube, wir werden uns darüber freuen, wo Hertha steht.
Dann ist nämlich die Saison gespielt und auch das Pokalfinale am 23. Mai ist durch hier in Berlin. Worüber kann man sich freuen, wenn man den Blick ein bisschen weiter in die Zukunft richtet? Sie sprechen ja von einem Projekt, das Zeit braucht. Nehmen wir mal einfach so 5 Jahre. Wo steht Hertha BSC da?
Also ich sehe Hertha als soliden Bundesligisten, der auch immer wieder an europäische Wettbewerbe anklopft. Wenn wir vieles richtig machen, können wir es verstetigen und kriegen endlich das, was diese Stadt und was diese Menschen, die den Verein ausmachen, auch verdient. Eine solide Basis, einen verlässlichen Partner in der Stadt, aber auch in Fußball Deutschland und vielleicht darüber hinaus. Das ist unser gemeinsames Ziel, was wir alle gemeinsam angehen sollten, weil ich glaube, es könnte eine spannende Geschichte werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.